Wir finden unseren Predigttext heute Nachmittag in 1. Samuel Kapitel 26. 1. Samuel Kapitel 26 ist ein Kapitel voller Mut, voller Furchtlosigkeit, Wagnis, Risiko, Nervenkitzel und Spannung. Beim Lesen dieser Geschichte, da stockt einem fast der Atem. Die bloße Vorstellung, was da passiert, da bleibt einem bald die Luft weg. Tatsächlich ist dieses Kapitel ein Kapitel großer Tapferkeit, großer Mannhaftigkeit, ein Kapitel von Mut. Ich habe einmal im Duden nachgeschaut, wie wird denn Mut überhaupt definiert? Und Mut wird laut Duden nach zwei Seiten hin beschrieben. Zum einen kann Mut bedeuten, die Fähigkeit, in einer gefährlichen oder riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Oder Mut kann auch bedeuten, die Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Beide Formen des Muts finden wir in unserem Predigttext heute. Und deswegen habe ich ihn auch überschrieben, Formen des Muts. Wir lesen 1. Samuel, Kapitel 26. Und die Sephiter kamen zu Saul nach Gibea und sagten: Hält sich David nicht auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüber liegt, verborgen? Da machte Saul sich auf und zog in die Wüste Sif hinab und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüber am Weg liegt. David aber hielt sich in der Wüste auf. Und als er merkte, dass Saul ihm in die Wüste nachgekommen war, sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul ein Lager aufgeschlagen hatte. Und David sah den Platz, wo Saul sich zum Schlafen niedergelegt hatte, mit Abner, dem Sohn des Ner, seinem Heerobersten. Saul lag im innersten Lagerring und das Volk lagerte sich um ihn her. Und David hob an und sagte zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abishai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir zu Saul ins Lager hinabgehen? Und Abishai antwortete: Ich gehe mit dir hinab. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht, und siehe, Saul lag schlafend im innersten Lagerring, und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Und Abner und das Volk lagen um ihn her. Und Abishai sagte zu David: Heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen. Einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es nicht nötig haben, ihm nicht antun müssen. Aber David entgegnete Abishai: Bring ihn nicht um. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte weiter: So wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Fern sei es von mir, vor dem Herrn, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. Und nun nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und lass uns gehen. Und David nahm den Speer und den Wasserkrug von seinem Kopfende weg und sie gingen fort. Niemand sah es und niemand merkte es und niemand wachte auf, denn sie schliefen alle, weil ein tiefer Schlaf von dem Herrn auf sie gefallen war. Und David ging hinüber auf die andere Seite und stellte sich auf den Gipfel des Berges von Ferne, sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief dem Kriegsvolk und Abner, dem Sohn des Ner, zu: Antwortest du nicht, Abner? Abner antwortete und fragte: Wer bist du, der du so zum König hinschreist? Und David sagte zu Abner: Bist du nicht ein Mann? Wer ist wie du in Israel? Warum hast du nicht deinen Herrn, den König, bewacht? Denn es ist einer vom Volk eingedrungen, um den König, deinen Herrn, umzubringen. Das war nicht gut, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Söhne des Todes, weil ihr nicht über euren Herrn, über den Gesalbten des Herrn gewacht habt. Und nun sieh doch nach, wo das Speer des Königs ist und der Wasserkrug, die an seinem Kopfende waren. Und Saul erkannte die Stimme Davids und sagte, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? David antwortete, es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und er sprach weiter, warum jagt denn mein Herr seinen Knecht nach? Ja, was habe ich getan und was ist Böses in meiner Hand? Und nun höre doch, mein Herr, der König, auf die Worte seines Knechtes. Wenn der Herr dich gegen mich aufgebracht hat, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Wenn es aber Menschensöhne sind, so seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich heute vertrieben haben und mich nicht an dem Erbteil des Herrn teilhaben lassen und sagen, geh hin, diene anderen Göttern. So möge nun mein Blut nicht auf die Erde fließen, fern von dem Angesicht des Herrn. Denn der König von Israel ist ausgezogen, einen einzelnen Floh zu suchen, wie man einen Rebhuhn nachjagt auf den Bergen. Und Saul entgegnete, ich habe gesündigt. Komm zurück, mein Sohn David. Ich will dir nicht noch länger etwas Böses antun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen. Und David antwortete und sagte, siehe, hier ist der Speer des Königs. Es komme einer von den Leuten herüber und hole ihn. Und der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten, denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Siehe, wie dein Leben heute in meinen Augen hochgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben hochgeachtet werden in den Augen des Herrn. Und er möge mich retten aus aller Bedrängnis. Und Saul sagte zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen. Und David ging seines Weges. Saul aber kehrte an seinen Ort zurück. Als erstes begegnen wir hier Wagemut. Und die finden wir hier bei Abishai. Abishai war ein Neffe von David. Sohn von Davids Schwester Zeruja, ein Bruder von Joab, dem späteren großen Feldherrn Davids. Und wir sehen, es ist eine gefährliche Situation. Eine Situation voller Risiko. Erneut kommen die Siphiter zu Saul. Die kennen wir nämlich schon aus dem Kapitel 24. Da kamen sie auch schon zu Saul und haben David verraten, wo er sich versteckt hält, wo er sich aufhält. Und nun, nachdem David ein bisschen umhergezogen ist, haben sie gesehen, der ist schon wieder auf dem Hügel. Also gehen sie wieder zu Saul und verraten David, sagen ihm, wo er ist und hoffen, dass Saul nun ihn schnappen kann und die Siphiter dafür ehren kann. Hält sich David nicht auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüberliegt, verborgen? Saul, willst du nicht diese Chance nutzen und deinen Feind endlich erledigen? Wir können dir dabei helfen. Und tatsächlich macht er sich wieder mit 3000 Männern auf. Auserlesene Männer, die Elite seiner Soldaten. Er macht sich auf, um David zu schnappen in der Wüste. Und David, er erkundigt sich erstmal genau. Verfolgt Saul mich wirklich? War es nicht genau an dieser Stelle, wo er noch vor kurzem David Gutes gewünscht hat, von der Verfolgung abgelassen hat, nachdem David ihm in der Höhle von En-Gedi auch das Leben gerettet hat, nur einen Zipfel vom Gewand abgeschnitten hat, anstatt die Chance zu ergreifen, ihn zu töten? Doch ja, tatsächlich, es ist gewiss, die Kundschafter berichten, Saul verfolgt dich. Mit seiner ganzen Armee von 3000 Männern ist er hinter dir her. Er hat nicht abgelassen, dir nach dem Leben zu trachten. Also muss David wieder fliehen. Er muss wieder sich verstecken. Er ist wieder in Not und Gefahr. Wie jetzt schon so lange. Und mittlerweile befindet er sich in der Wüste. Keine Höhle, wo er sich versteckt. Nein, er befindet sich in der Wüste und er überlegt, was kann ich machen? Und er kommt zu der Taktik, Angriff ist die beste Verteidigung. Er nimmt sich vor, nicht länger sich vor Saul zu verstecken, sondern proaktiv, offensiv vorzugehen. Also fragt er, wer will mit mir zu Saul ins Lager hinabgehen? Und er fragt zwei Leute, Ahimelech und Abishai. Vielleicht waren das die mutigsten der Männer Davids. David hatte ja auch etwa 600 Männer bei sich. Zwei Leute fragt er, wer geht mit mir hinab zu den 3000? Ahimelech ist stumm. Schweigen ist auch manchmal eine Antwort. Aber Abishai, er sagt, ich gehe mit dir hinab. David, ich bin dabei. Ich gehe mit dir in das Lager. Nun, es war wirklich eine gefährliche Situation. Saul befindet sich mit 3000 Männern, 3000 Kriegern in einem Lager. Und wie man das bei Königen macht, ist, dass der König selbst ganz im Zentrum und alle 3000 Männer sind um ihn herum und schützen ihn von allen Seiten. Das ist schwieriger, als an einen Banktresor zu kommen. Hier sind überall ausgebildete Soldaten, die dazu stehen, um den König zu beschützen. Und direkt bei Saul, dem König, sogar der Heerführer, Abner. Es reicht, wenn nur ein einziger Soldat aufwacht und Alarm schlägt. Und David und Abishai wären verloren. Was haben die sich eigentlich gedacht? Fragt man sich, oder? Was war wirklich ihr Plan? Und wie kommt es, dass Abishai so schnell sagt, ich bin dabei, ich gehe mit dir hinab? Das ist doch ein Himmelfahrtskommando. Rechnete er mit dem Tod? Liebte er den Nervenkitzel? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er auch David einfach so dankbar und treu ergeben, dass er sagt, wo immer er mich hinschicken will, wo immer er selber hingeht, ich folge ihm. Ich bin mit ihm. Vielleicht war er auch ein Abenteurer, vielleicht war er ein Draufgänger, risikobereit. Vielleicht liebte er diesen Adrenalinschub, der im Blut ausgeschüttet wird, wenn man in einer gefährlichen Situation kommt und man diese Angst überwindet. Nun, er war mutig. Abishai war ein mutiger Mann. Vielleicht der mutigste von allen Helden Davids. Er war ein mutiger Mitstreiter. Aber er war ein unbesonderer Ratgeber. In Vers 8 heißt es, dass er zu David sagt, sie befinden sich mitten im Lager der Feinde. Haben diese große Gefahr direkt vor Augen. Sind mitten im Herzen, umringt von 3000 Elitesoldaten. Und dann flüstert Abishai dem David zu, du David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich doch mit dem Speer ihn an den Boden spießen, einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen. Der erste Teil ist richtig beobachtet. David, Gott hat deinen Feind in deine Hand gegeben. David, wir befinden uns hier direkt vor dem König. Alle Leute schlafen. Hier steckt ein Speer direkt am Kopfende von Saul. Er ist dir völlig ausgeliefert. David, Gott hat deinen größten Feind schon wieder in deine Hand gegeben. Richtige Beobachtung. Aber schlechter Ratschlag. Lass mich ihn umbringen. Lass mich ihn umbringen. Diese Anwendung ist falsch. Schon in der Höhle in Gedi war es falsch. Da dachten nämlich auch die ganze Truppe Davids so. Er war drauf und dran, den Gesalbten des Herrn hinterhältig zu ermorden. Er ist ambitioniert. Er ist mutig, wagemutig, risikobereit. Aber voreilig und unbesonnen. Hier in der Tat. Er bittet schon fast darum, dass er doch Saul umbringen darf. Er verspricht, es geht auch wirklich ganz schnell. Ich brauche nur einen einzigen Stoß. Saul wird sich nicht mehr rühren können. Er wird keinen Mucks von sich geben können. Aber damit hätte er den göttlichen Weg verlassen. Damit hätte er David in große Probleme gebracht. Er hätte zur Selbsthilfe gegriffen. Der Wagemut Abishais, er ist tapfer, aber unbesonnen. Nun finden wir noch einen zweiten Mut hier in unserem Text. Und das ist Bekennermut. David schleicht sich wieder aus dem Lager und er ist in sicherem Abstand. Von einer gegenüberliegenden Bergspitze ruft er Abner, dem Heerführer, der für die Sicherheit Sauls zuständig ist. Und David provoziert ihn. Mensch Abner, du hast deinen Job aber nicht gut gemacht. Mensch Abner, bist du nicht der mutigste, bist du nicht der männlichste, nicht der tapferste Mann in Israel? Ja, was hast du denn da gemacht? Wieso schläfst du denn wie so ein Baby, wenn dein Herr in Gefahr ist? Du hast deine Pflicht unterlassen, dem Gesalbten des Herrn zu beschützen. Man merkt, David, er will ihn provozieren, er will ihn ein bisschen herausfordern. Doch bevor Abner sich überhaupt rechtfertigen kann, meldet sich Saul selbst zu Wort. Und er nimmt Abner in Schutz in dieser Situation, was interessant ist zu beobachten. Man erwartet doch fast, dass Saul dem Abner auch einen drüber setzt und sagt, wie konntest du das zulassen, dass hier ein Feind von, dass jemand von Davids Heer meinen Speer und meinen Krug rauben konnte. Ja, es wäre doch leicht gewesen, dem Abner als Schuldigen darzustellen. Aber Saul, er spricht nicht die Worte eines ungestümen und hasserfüllten Königs, wie wir es schon einige Male erkannt hatten, der David schon seit Jahren nach dem Leben trachtet, sondern Saul, er gewinnt erneut den Mut, seine Schuld zu bekennen. Er legt ein öffentliches Geständnis ab. Vor seinen 3000 Männern. Vor David und seinen Leuten. Er ruft, ich habe gesündigt. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen. Ist das nicht mutig? In solch einer hohen Position sein Versagen, seine Schuld, sein Vergehen einzugestehen. Und mehr noch, er lobt und segnet sogar seinen Feind, der ihm hier Gutes angetan hat. Gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen. Gott wird dein Leben segnen. Das, was du vorfinden wirst, das, was du tun wirst, es wird gut werden. Es wird sicher ausgerichtet werden. Es wird zum Ziel gelangen. Gesegnet seist du. Saul beweist Bekennermut. Und für viele Männer ist das schwieriger und erfordert das mehr Mut, den eigenen Stolz zu überwinden, als in das Lager voller Feinde einzudringen. Er zeigt die Bereitschaft, trotz eigenem Nachteil, und das ist ja hier laut dieser Definition, ja, bei zu erwartendem Nachteil etwas zu tun, was man für richtig hält. Das macht er. Er hat hier einen eigenen Nachteil. Er verliert selbst an Ansehen. Aber er tut das Richtige. Er bekennt seine eigenen Fehler. Öffentlich. Vor den Menschen. Leider folgt auf dieses Bekenntnis nicht die Tat. Am Ende bringt Saul wieder nicht den Mut auf, David auch tatsächlich zu begnadigen, ihm zu helfen, seine Stellung wieder herzustellen, wirklich abzulassen von dieser Feindschaft. Wir sehen, dass Saul immer wieder schwankend ist. Es bleibt allein bei diesen freundlichen und ehrlichen Worten des Bekenntnisses, aber es findet keine wahre Umkehr statt. Schon als Jonathan zu ihm sagte, Mensch, David hat dir nur Gutes getan, warum verfolgst du ihn? Da war er ganz berührt und hat gesagt, ja, nee, David soll nicht sterben. Und dann in der Höhle in Gedi, da segnete er auch David und hat seine Schuld bekannt. Und er sagte, David, du bist gerechter als ich. Und hier, jetzt, als David erneut sein Leben verschont hat, er sagt, David, komm zurück, ich will dir nicht länger Böses antun. Doch es findet keine wirkliche Lebenswende statt. Keine Verhaltensänderung. Sobald die Sephiter kommen oder sein Stolz und sein Neid aufkommt, da jagt er David immer wieder grausam nach. Und dennoch sollten wir diesen Bekennermut nicht geringschätzen. Es gehört einiges dazu, für einen Mann seine Schuld vor den eigenen Männern und sogar vor den Gegnern so deutlich zu bezeugen. Bei allem zu kurz kommen in der Tat, ist doch sein Bekenntnis wirklich mutig und ehrenhaft. Er ist bereit, trotz eigenem Nachteil, das zu tun, was richtig ist, seinen Fehler zu bekennen. Der Bekennermut Sauls. Er ist achtbar, aber doch unfähig zur Tat. Einen dritten Mut finden wir noch hier, und zwar Glaubensmut. Bei dem Glaubensmut Davids, da kommen beide Definitionen von Mut zusammen. David, er überwindet die Angst in dieser gefährlichen Situation. Und er ist bereit, trotz eigenem Nachteil, das Richtige zu tun. Wo findet er die Kraft für diesen Mut, für diesen Zusammenschluss? Aus Risiko und Recht, aus Wagnis und Besonnenheit. David findet es in seinem Glauben an Gott. Darum ist es Glaubensmut. Da, wo Tapferkeit und Weisheit zusammenkommen. Denn er gebraucht den Mut nicht einfach als ein Nervenkitzel, nicht um seine Tapferkeit herauszustellen, sondern er gebraucht den Mut, um Liebe zu beweisen. Er geht so ein großes Wagnis ein. Er geht sprichwörtlich in die Höhle des Löwen. Geht in den innersten Kreis seiner Gegner hinein. Und all die Gefahren, die damit einhergehen. Nicht zur Rache. Nicht für einen Ego-Trip, sondern um Liebe und Gnade zu beweisen. Und Gott schenkt hier in dieser Situation Hilfe. Ich weiß wirklich nicht, was David gedacht hat. Und es wirkt auch nicht besonders besonnen. Aber Gott schenkt hier eine Hilfe. In Vers 12 heißt es, niemand sah es und niemand merkte es und niemand wachte auf. Denn sie schliefen alle, weil ein tiefer Schlaf von dem Herrn auf sie gefallen war. Unvorstellbar. 3000 Männer, sie schlafen alle. Aber was wir hier sehen ist, Gott hilft David, der mutig vorangeht, um Liebe und Gnade zu üben. Und natürlich wäre es erst einmal ein Vorteil für David gewesen, wenn Abishai den Speer genommen hätte und einfach einmal zugestochen hätte. Oberflächlich wären erstmal seine Probleme beseitigt. Saul würde ihm nicht mehr nachjagen. Und das war eine Versuchung, oder? Oh, so schnell kann ich mein Problem loswerden. So schnell kann sich mein Leben jetzt verändern. So schnell könnte ich wieder irgendwo einen sicheren Wohnort finden. Aber es war eine Versuchung zum Bösen hier vom Abishai. David, er reagiert besonnen. Er reagiert absolut besonnen. Er entscheidet sich, Liebe und Gnade zu üben und sich nicht selbst zu rächen. Wie kommt er dazu, dass er, obwohl er so tapfer ist, hier diese Besonnenheit an den Tag legt, bereit ist, eigenen Nachteil für das Richtige zu akzeptieren? Zum einen sehen wir, er hat Ehrfurcht vor der Ordnung Gottes. Das Königsamt im Alten Bund war eine Ordnung Gottes. Er ist der Gesalbte des Herrn. Fern sei es von mir, dass ich die Hand anlege an den Gesalbten des Herrn. Das wird Gott nicht ungestraft lassen. Ich habe Ehrfurcht. Saul ist so ein böser König. Ich habe Ehrfurcht vor dem Amt, weil es von Gott kommt. Und er vertraut auf Gottes Macht. David hatte so viele Verheißungen bekommen, dass er König sein wird. Er wurde schon gesalbt von Samuel, dem Propheten. Ihm wurde so häufig bezeugt, das ganze Volk wusste eigentlich, David, eigentlich wirst du mal König sein. Saul selbst hat es in Kapitel 24 gesagt. Aber David verschafft sich diese Position nicht selbst. Er vertraut auf Gottes Macht. Und das ist ein maßgeblicher Grund, warum er besonnen handeln kann. Er vertraut, wenn Gott mir das verheißen hat, dann wird er auch fähig sein, das durchzuführen. So wahr der Herr lebt, sagt er, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Wenn Gott es mir verheißen hat, dann muss ich das nicht ausführen. Gott kann ihn schlagen. Das hat er gerade erlebt. Erinnert ihr euch, Kapitel 25, Nabal, der Tor? Plötzlich schlug ihn der Herr, dass sein Herz stehen blieb. Und er starb. Das ist doch Gott nicht unmöglich. Oder vielleicht auf eine weniger spektakuläre Weise, dass Saul im Krieg umkommt. Und Gott hat Mittel und Wege, Saul aus dem Weg zu räumen. Da muss ich doch nicht mir mit meiner eigenen Hand helfen. Nein, nein, ich vertraue auf Gottes Wirken. Ich vertraue auf seine Macht und Leitung. Und deswegen schafft er es, dieser Versuchung zu entgehen. Dass er nicht in Meuchelmord und Rebellion verwickelt wird. Was wahrscheinlich auch sein ganzes Königtum, seine ganze Herrschaft völlig verändert hätte. Auch in den Augen des ganzen Volkes. Aber so konnte es sichtbar sein, nein, es war nicht David, der sich hier etwas selber angeeignet hat. Das war von Gott geführt. er konnte der Versuchung widerstehen, weil er an Gottes Macht und Leitung vertraut. Und er hatte wirklich Liebe und Achtung vor Saul. Das finden wir hier immer wieder und es ist fast unvorstellbar. Aber schaut, er redet seinen Gegner, seinen schlimmsten Feind, der ihn nach dem Leben trachtet. Er redet ihn immer noch an, mein Herr und König. Die größten Ehrentitel. Mein Herr und König. Und wie nennt er sich selbst? Saul, du jagst mir nach, ich bin ein kleiner Floh. Ich bin doch nichts wert. Aber worauf es ihn ankommt, ist, er wünscht sich, dass Saul zur Umkehr gelangt. Auch das hatten wir schon in Kapitel 24 beobachtet. Und auch hier, er gibt ihm eine respektvolle Hilfe zur Umkehr. Denn er sagt, wenn der Herr dich gegen mich aufgebracht hat, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Was David damit meint ist, es kann ja sein, da Saul, dass in dir böse Gedanken aufgekommen sind und der Herr prüft dich gerade. Darum, wenn der Herr dich hier gerade prüft und das hier zulässt, dann wende dich doch wieder zu Gott. Lass ihn ein Brandopfer, ein Speisopfer zum Wohlgeruch aufkommen, dass er dir hilft, dagegen anzugehen, gegen diese Sünde. Flehe zu Gott, dass er dir diese Versuchung zum Bösen nimmt. Und merkt ihr, wie respektvoll David versucht, Saul zu gewinnen. Und er sagt, aber wenn Menschensöhne es sind, die dich hier zum Bösen verführen, dann seien sie verflucht vor dem Herrn. Saul, achte doch nicht, höre doch nicht auf diese falschen Ratgeber, die gottlos sind, die verflucht sind. Hab keinen Anteil mit ihnen. Er ruft Saul zur Umkehr. Bei all dem Bösen, das Saul dem David schon angetan hat, ruft er ihn immer noch zur Umkehr. Was für eine Geduld, was für eine Liebe. Und in alledem noch ein weiterer Grund, warum David besonnen sein kann. Er ahmt Gottes Wesen und Charakter nach. David, er geht so vor, wie er sich wünscht, dass auch Gott mit ihm umgeht. Hier in Vers 24 heißt es, siehe, wie dein Leben heute in meinen Augen hochgeachtet gewesen ist, sagt David zu Saul, so möge mein Leben hochgeachtet werden nicht in deinen Augen, in den Augen des Herrn. Und er möge mich retten aus aller Bedrängnis. Ich will so vorgehen, ich will so die Menschen so behandeln, wie ich wünsche, und weiß, dass Gott mich behandelt. Er ist mein Vorbild. Deswegen kann David so voller Gnade und Liebe agieren. Und David hat eine Sehnsucht. Ich weiß nicht, was Abishai dachte, als er in das Lager von Saul eindrang. Ob er gedacht hat, okay, Leute, ich gehe jetzt in den Tod, ich werde ein großer Schlachtenheld, singt Lieder über mich, aber ich komme bestimmt nicht mehr zurück. David, er hatte eine Sehnsucht. Er wollte zum einen ein ruhiges Gewissen haben. Fern sei es von mir, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Oh, dieses Böse soll gar nicht bei mir befunden werden. Er kann zu Saul sagen, was habe ich getan und was ist Böses in meiner Hand? David ist empfindsam in seinem Gewissen. Ich möchte nichts Böses in meiner Hand haben. Und er weiß, der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. David wünscht sich, ich möchte ein reines Gewissen bewahren, weil ich weiß, das gefällt Gott und er wird es belohnen. Das ist genau das, was auch die weise Abigail ihm geraten hat. Bewahre dir ein reines Gewissen. Gott kann dir das Recht verschaffen. Das heißt, er will das Recht durch ein reines Gewissen. Und er will ein ruhiges Leben im Land Gottes. In Vers 19, da sagt er, also wenn es Menschensöhne sind, die dich hier zum Bösen verleiten, so seien sie verflucht vor dem Herrn. Und jetzt mal die Begründung, weil sie mich heute vertrieben haben und mich nicht an den Erbteil des Herrn teilhaben lassen und sagen, geh hin, diene anderen Göttern. David, er liebte sein Land, weil er wusste, das ist der Erbteil Gottes. Das ist die Segensgabe Gottes. Und ich werde hier raus vertrieben. Ich darf nicht genießen, das, was Gott uns gegeben hat. Aber das möchte ich. Diese Sehnsucht habe ich. Ein friedliches Leben in Freude und Genuss an dem, was Gott gibt. Das ist seine Hoffnung. Das Erbteil Gottes genießen. Mit reinem Gewissen. Mit völligem Recht. Deswegen sehen wir hier Glaubensmut. Bei David verbunden. Große Risikobereitschaft. Er überwindet seine Angst. Aber er handelt völlig besonnen. In Gnade und Liebe. Weil er eine Hoffnung hat. Eine Hoffnung für sein Leben. Eine Hoffnung im Glauben. Nun, genau das, was David sich wünscht, das verspricht uns sein ewiger Sohn, Jesus Christus. Ruhiges Gewissen durch die Vergebung der Sünden. Dass wir völlige Gemeinschaft und mit völligem Recht vor Gott treten dürfen. Und nichts Böses wird uns mehr zur Last gelegt. Und Jesus verspricht lebendige Hoffnung. Wir werden das Erbe Gottes, das Himmelreich, genießen in Gemeinschaft mit Gott. All das Gute, das er versprochen hat. Niemand wird uns dort hinausschmeißen können. Wie kann Jesus uns das versprechen? Er hat es sich durch seinen Glaubensmut erkämpft. Jesus hat Glaubensmut bewiesen. Er hat die größte Gefahr, die größte Angst überwunden. Erinnert ihr euch an den Garten Gethsemane? Seine Seele wird trüb bis in den Tod. Sein Schweiß wird zu Blutstropfen. Er weint und betet. Und er überwindet seine Angst. Und ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ja, er hat die größte Angst, die größte Qual überwunden. Er ist mutiger als jeder Mensch. Und er hat auch den Mut, das Richtige zu tun, trotz eigenem Nachteil. Denn Jesus hätte doch alles verdient, weil er Gott ist. So selbst als Mensch hätte er die größten Lohn verdient, ewigen Segen. Aber er wollte das Richtige tun, und zwar aus Liebe und Gnade, zum eigenen Nachteil. Er wollte das Richtige tun, um Menschen zu retten, um Menschen zu erlösen. Und dafür ist er gegangen bis an den Tod am Kreuz. Er wurde tatsächlich aufgespießt. damit wir Frieden und ewiges Erbe finden. Damit wir, die wir bedrängt sind, lauter Angst haben, so mutlos und verzagt sind, damit wir gestärkt werden. Wir verdanken das dem Glaubensmut Jesu Christi. Und ihm wollen wir nacheifern, von ihm lernen, auf ihm vertrauen und ihm folgen. Dazu helfe uns Gott. Amen.